Herzlich willkommen zum Podcast Vorhang zu, Ohren auf. Direkt aus der Komödie Winterhuder Fährhaus. Mit mir, der Theaterleiterin Britta Duhr und meinen Gästen. Dieser Podcast ist für alle, die schon immer mal hören wollten, was auf und hinter der Bühne so alles gesagt wird, wenn der Vorhang zu ist. Also, Vorhang zu, Ohren auf. Mein heutiger Gast ist quasi der Pionier der Proletenkomödie und nimmt uns mit auf die Entstehungsreise von Ballermann 6, Vollnormal und Hausmeister Krause. Herzlich willkommen, Tom Gerhardt.
Du bist angeblich ein Morgenmuffel.
Ja, das stimmt. Da bin ich Hausmeister Krause ein klein wenig ähnlich, der natürlich ein Ganztagesmuffel ist. Aber morgens, da muss ich erst zu mir kommen. Ich bin so ein Nachtmensch, weil ich bin ja sehr, sehr oft auf den Theaterbühnen unterwegs. Und dann um 8 Uhr muss ich lichterloh brennen im Kopf. Und das geht dann 2, 2,5 Stunden. Und danach bin ich so aufgedreht und so viel Adrenalin. Das kennen manche von euch auch hier ganz bestimmt, weil sie ja auch teilhaben an dem Ganzen. Oder manchmal vielleicht sogar selbst auf die Bühne springen. Und dann kann ich so schnell nicht abschalten. Da geht das bis in die frühen Morgenstunden rein. Und dementsprechend, wenn ich morgens dann so aus dem Bett geschmissen werde, dann geht noch gar nichts.
War das eigentlich immer schon so? Also auch schon in deiner Jugend?
Ja, als ich Schüler war, ich weiß es noch. Ich bin nachher zu einer Schule gewechselt, die ganz nah von unserem Zuhause war. Und ich lag oft im Bett und ich habe noch dieses Schulklingeln, also das, was einen aufgefordert hat, zur Schule zu gehen, noch im Bett gehört und dann raus aus dem Bett und rein in die Klamotten und irgendwie noch gerade in letzter Sekunde.
Das heißt, wann gehst du denn abends ins Bett? 2 Uhr? 3 Uhr?
Ja, eher so 3.
Ach, eher 3. Was machst du denn dann noch nach der Vorstellung, wenn du so aufgekratzt bist? Schreibst du noch mal eben schnell was? Ein ganzes Buch, Drehbuch oder glotzt du Fernsehen oder was machst du?
Also das, was wir jetzt gerade machen, das Stück Hausmeister Krause, du lebst nur zweimal, da muss ich ja viel Energien abgeben, weil der Krause dreht ja total am Rad in seinem Rosenkrieg, in seinem dramatischen, den er mit Lisbeth hat. Es ist ja alles so hochdramatisch wie in einem altgriechischen Drama.
Und was in Köln spielt.
Natürlich runtergebrochen auf die ganz kleine, pisselige Welt von Krause eben, der alles wahnsinnig ernst nimmt. Und die große Dramatik zusammen mit diesen ganz kleinen Begebenheiten des Dackelclubs und was weiß ich, was er sich ausheckt, das macht ja auch die Komik aus, dass es ein Sturm im Wasserglas sondersgleichen immer ist.
Und dann, wenn du dann sozusagen nach Hause kommst?
Dann, ja, es ist, ich war schon ganz abgelenkt. Also wenn ich dann nach Hause komme, dann bin ich erstmal normalerweise so vielleicht 1,5 Stunden bin ich wirklich abgemeldet, also richtig kurz vorm Einschlafen. Aber dann bin ich so wie ein Kind, das einfach nicht ins Bett will. Ich raff mich danach wieder auf und dann bin ich plötzlich wieder wach. Dann bin ich meinetwegen, man muss ja erstmal nach Hause gehen. Normalerweise bin ich dann, wenn ich da um 10:30 rauskomme, nehmen wir mal an, ich bin in derselben Stadt, ja, wo ich dann auch, also in Köln zum Beispiel, oder hier in Hamburg passt es auch gut, da bin ich auch direkt um die Ecke, dann lande ich dann vielleicht wieder so um 10:30, lande ich dann wieder in diesem Fall zu Hause hier in Hamburg bei euch gegenüber und dann, ja, dann habe ich ja noch, Moment, 1,5 Stunden Zeit, habe ich eben mal so geschätzt, dann würde ich ja so bis Mitternacht oder 12:30 nur so dösen und danach wache ich wieder auf und werde nochmal 2 Stunden richtig munter. Und was kann ich dann machen? Eigentlich natürlich nicht so viel. Du kannst ja schlecht jetzt die Leute noch anrufen um die Zeit. Und das ist aber andererseits auch gut, weil dann bleibt man so für sich. Das sind da die Stunden, wo man richtig, richtig entspannen kann, wo man nicht abgelenkt wird.
Und guckst du denn dann heutzutage Fernsehen auch? Also guckst du tatsächlich, also konsumierst du Serien und so ein Kram? Oder konsumierst du das gar nicht so?
Um die Zeit kann man ja höchstens noch streamen. Ansonsten kommt ja nur noch Bullshit um die Zeit. Nicht, dass es davor nicht auch gäbe, reichlich, aber gut. Ich schaue gerne mal so Dokumentationen an. Ich will mich jetzt hier nicht aufspielen, aber ich habe schon so viele Serien gesehen, zum Teil auch gute, dass ich manchmal auch so müde bin, diese ganzen fiktiven Sachen zu sehen, sondern dann denke ich, ah ja, komm, schau's mal was wirklich passiert ist. Geschichtsdokus. Okay, wenn ich Geschichte anklicke, natürlich sind 50% immer der böse Adolf, wo ich dann schon sage, gähn, ich weiß jetzt wirklich alles über ihn. Ich will jetzt auch nicht erfahren, was er für eine Marke von Toilettenpapier hatte. Es hört ja einfach nicht auf. Und dann komme ich dann eben auf zum Beispiel der gute Harald Lesch und der Kosmos und was weiß ich was.
Ne? Pinguine, Eisbären. Oder ja, eher nicht so Tierdokus.
Durch die Tiere bin ich auch schon ziemlich durch und das wiederholt sich dann ja mit den Tieren. Ne? Beim James Webb, bei diesen neuen Möglichkeiten, die jetzt die Astrophysik hat, da kriegt man immer mal wieder neue Bilder. Natürlich ist es sehr weit weg von unseren alltäglichen Problemen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Manchmal ganz gut
so
auch,
100
ne?
Millionen Lichtjahre, mehr ist es nicht, ne?
Jürgen von der Lippe hat dich ja quasi entdeckt, wenn ich das richtig recherchiert habe. Wie kam es dazu, dass du den Sprung von Comedy für kleinere Kreise zu Comedy für größere Kreise gekommen ist? Kam es durch ihn oder kam es durch jemand anders?
Naja, wir haben das immer nur so aus Spaß betrieben, neben dem Studium. Mein alter Freund Konrad Kopper, der in Köln noch weilt, der hat sogar den Anstoß gegeben. Und wir waren zuerst, haben wir uns so umgeguckt an der Uni, ja, was kann man denn mal so hier so nebenher machen, neben dem Studium. Man hatte ja, was haben wir gemacht, deutsche Philosophie, da hat man natürlich viel Zeit, im Gegensatz zu Mathematik oder Physik oder solchen Fächern, wo man richtig ran muss. Und da haben wir einmal reingeguckt in die Fachschaft, wo die sich politisch aufgestellt haben. Das war schlicht und einfach unerträglich. Und dazu war es auch noch langweilig. Da sind wir übergewechselt zur Theatergruppe und da haben wir da ein bisschen rumgemacht. Wir waren sofort, waren wir diese Bad Kids, wir waren die, die gar nicht willkommen waren, weil wir einfach nur so unseren Spaß machten. Und das waren damals alles so wahnsinnig politische Zeiten und die Bühne, Studiobühne hatte sich vorgenommen, die ganze Gesellschaft aufzustellen. Man musste den sogenannten Schweinestaat abschaffen. Finanziert wurde natürlich die Studiobühne durch den Schweinestaat, ne, vor allen Dingen die Funktionäre, die das betrieben, ne, die dann mit hoch erhobenen Fahnen durch die Uni liefen, hat natürlich eigentlich nur die Theatergemeinde selbst interessiert, sonst keinen. Und da waren wir, obwohl wir nur wirklich albern waren und sonst gar nichts, wir hatten es gewagt, auch über die damals Progressiven auch Witze zu machen. Wir haben über die Rechte Witze gemacht, wir haben über die Linke Witze gemacht, aber die Linken, die haben uns das nicht verziehen, weil die hatten die Wahrheit ja schon gefunden. Da hat sich ja nichts verändert heutzutage. Ne? Du darfst über alles Witze machen, aber nicht über einen aufrechten Linken. Da sind sie wirklich ganz, ganz straight. Ja, okay, das haben wir gemacht. Ermordet haben sie uns dafür dann doch nicht, aber sie wollten uns irgendwie rausschmeißen. Ne? Und so ging es dann weiter. So fing es schon mal an und dann haben wir ab und zu einfach mal so Abende gemacht, wo Freunde kamen, Freunde von Freunden und wir haben einfach nur so spontan irgendein Chaosprogramm einfach mal so 40 Minuten lang in so einem Kneipenhinterraum gemacht. Da wurde nicht für bezahlt oder sowas, das waren einfach nur Spaß-Events. Aber da merkten wir halt, dass die Leute doch sehr viel gelacht haben. Natürlich waren sie uns auch freundschaftlich gesonnen, das ist ja klar. Und irgendwann haben wir mal gesagt, jetzt machen wir mal ein paar Wochen nacheinander. Und wir waren natürlich ganz optimistisch und zogen dann in ein ganz kleines Theater in Köln, ein wirklich süßes Theater, ein Luna-Theater, was es heute noch gibt, wenn auch etwas anders als früher geführt, mit anderen auch, die es betreiben. Und mir kam der Saal damals schon ziemlich groß vor. Und es ist auch nicht viel größer als der Raum hier.
Wir sitzen in einem nicht
vielleicht
sehr
dreimal so groß war er. Aber wir waren dann doch aufgeregt. Wir haben jetzt gedacht, jeder Abend muss voll werden, wie unsere kleinen Hinterräume immer waren, weil die kriegten ja Spaß umsonst. Und machten dann die Feststellung, dass zwar am ersten Wochenende kam dann so, ich meine, der ganze Saal hatte maximal 80 Personen, ne? Und erstmal kamen so Freunde und Freunde von Freunden, die waren am ersten Wochenende da. Und dann am Montag waren aber plötzlich überraschend nur 11 Leute da. Oder am Dienstag 7. Wir hatten sogar einmal nur 3.
Habt ihr gespielt für die 3?
Wir haben sie gefragt und wir haben dann gespielt. Und 21 war schon richtig gut. Da konnten wir ja schon unsere Gage sozusagen dann in der nahegelegenen Gaststätte nachher aufessen. Ne? Und an den Wochenenden ging es dann so, aber wenn wir dann 35 Leute hatten, dann waren wir schon, hey, ne? Wow. Und am letzten Wochenende, da kam plötzlich ein Run auf unser kleines Theater mit seinen 80 Plätzen maximal. Der Theaterleiter war völlig aufgeregt, der wusste gar nicht mehr, sie rufen an, wo soll ich sie noch unterkriegen, die Leute? Also es war dann zweimal pickepacke voll und das war natürlich der letzte Triumph. Der hat uns den Schmerz vergessen lassen, wenn man in der Woche den Hall gehört hat, ne, wenn man gesprochen hat, dann das Halte zurück, weil keiner, also kaum einer drin war. Ja, so ging es los und das haben wir weiter betrieben und haben so chaotische Programme gemacht, die richtig schön dilettantisch waren. Aber trotzdem hat es die Leute zum Lachen gebracht. Die waren da eben nicht so kleinlich, auch was unsere schauspielerischen Künste anging. Aber das Chaos, was wir verbreiteten oder die Ideen, haben ihnen dann trotzdem gefallen. Und so ging es irgendwie immer weiter, bis irgendwann mal auch, da arbeitete ich auch für Jürgen von der Lippe.
Ach, für den hast du, was hast du da gearbeitet?
Ich habe einmal in seiner Show Donnerlippchen, so hieß sie früher.
Ja, kenne ich.
Habe ich hinter den Kulissen als Rechercheur gearbeitet. Das ist schon ja Jahrzehnte her. Und Jürgen ist ja wirklich ein Förderer, der wirklich einer ist, der es nicht sagt, sondern es wirklich ist, der setzt sich auch tatsächlich in so ein kleines Theater nochmal auf einen Holzstuhl, ist natürlich ausgesetzt allen Leuten, die natürlich dann von ihm vor allen Dingen die Autogramme haben wollen. Aber das hat er einfach gemacht, das ist einfach Jürgen, er ist so, weil er sich wirklich interessiert und weil er auch einfach ein sehr gutmütiger Mensch ist. Und dann hat er das Programm gesehen und guckte sich damals raus aus diesem laufenden Programm die Figur Tommy mit der Pudelmütze. Ich war ja sozusagen der erste Vollassi auf deutschen Comedy-Brettern. Damals hieß es noch gar nicht Comedy. Da sagt man einfach Komik oder Komiker oder keine Ahnung.
Ja, weil Kabarettist war es ja nicht. Darum musste man ja auch was Neues erfinden, einen neuen Begriff.
Kabarettist,
Nee, war es ja nicht. Es war ja tatsächlich, das war ja, was wir jetzt Comedy nennen, ne?
Ja, ja, das ist Komiker. Dann irgendwann mal so dahin tendiert, der Begriff. Auf jeden Fall, diese Figur, hast gesehen, Rambo, damals war es halt noch Rambo, alles kaputt, super, ne? Hatte ich original in der Straßenbahn abgehört von zwei Jungs, die sich darüber unterhielten. Und das hat mich inspiriert, weil ich dachte, eine so schöne Filminhaltsbeschreibung hat es selten gegeben. Aber jeder weiß auch, wer gemeint ist. Ich meine, es gibt ja die Jungs, die dann saßen zu 7, 8 Leuten, alle mit Chipstüten in der Hand. Boah, Wahnsinn. Und sich auch die schrecklichsten Filme angucken. Und dann, boah, ne? Auch wenn sie vielleicht privat recht harmlos waren. Wir hoffen es zumindest. Mein Tommy war es immer. Der war so vorpubertär eigentlich, ne? Hat auch geschwelgt in schrecklichen Sachen. Aber man weiß, wie bei so einem 11-Jährigen oder 12-Jährigen, der sich die schlimmsten Sachen unerschrocken mit seinen Kumpels erzählt, ne? Sie sind nicht selbst wirklich gefährlich. Normalerweise nicht, sagen wir mal so. Ja, und
Tommy Jürgen von der Lippe hat dann dieser Tommy am besten gefallen und hat dir dann.
Er hat gemerkt, dass es was ganz Neues war und dass es so kompromisslos war. Ich hatte dann an der Szene gebastelt mit meinem Theaterregisseur Joachim Lang, der dann auch so Ideen noch eingebracht hat und der kam ursprünglich aus dem Ruhrpott. Der hat dann noch so auch viel Würze dazugegeben und dann ist so ein richtiger Sketch entstanden, wo der sich so auf komplett bescheuerte Art und Weise mit der Filmhandlung, nennen wir es mal so, auseinandergesetzt hat. Ne? Boah, hat er gesehen, ne? Der Typ, ne? Im Vietnam-Dschungel, der Typ voll am Schleichen, voll am Abschleichen. Ne? Und da kommen die an, ne? Da im Dschungel, wie heißen die nochmal? Genau, Chinesen. Ne? Und der Rambo, packt der Typ die Armbrust aus, voll durch den Kopf, voll durch die Möhre. Ne? Ist so blöd am Gucken, weil normal, dem war das Auge ja am Auslaufen, ne? also schreckliche Sachen hat er erzählt. Aber er hat sie so kindlich erzählt, dass auch keiner böse sein konnte, sondern man hat trotzdem gelacht, so schrecklich es auch war. Er hat ja auch nicht nur schreckliche Sachen erzählt. Aber es fiel so auf, weil es hat so etwas nie vorher gegeben. Es gab mal irgendwann Jürgen von Manger, der die Fahrschule so erzählt hat, ne? Was auch sehr witzig war. Es hat auch durchaus sehr volkstümliche Figuren gegeben. Aber dass so ein Vollassi, wie man so sagt, so auf die Bühne sprang, der war ja wirklich, was man früher genannt hat, Lumpenproletariat. Also der rief ja so völlig ab. Also so wie eine zerrissene Trainingshose, irgendwie so ein selbstgeschneidertes Weste, wo er sich selbst noch die Lederjacke, also das war ja eher so Kunststoffleder, in Anführungszeichen, sich selbst das zusammengezimmert hatte. Und da hatte er eben als besonderes Markenzeichen, hatte irgendwie so eine Pudelmütze auf dem Kopf.
Wer kam auf die Pudelmütze eigentlich?
Das war der Joa, mein Regisseur, der sagte, der muss irgendwas haben. Ich sagte zuerst, ja, der hat einen Auspuff in der Hand. Dann sagte er, ja, auf dem Kopf, auf dem Kopf. Dachte, eine Pudelmütze. Das war etwas so gegen den Strich gebürstet.
Damals, wo du ja
dachtest,
ja.
Ne, normalerweise hätte er irgendwie was ganz Cooles gehabt. Aber man konnte sich vorstellen, dass er aus irgendeiner Auspuffwerkstatt in Köln-Kalk rausgefallen war und hatte einfach so eine Pudelmütze auf, weil er sie einfach hatte. Und das gab dem aber auch dieses komplett Behämmerte, ne, diese Mütze. Und wenn er so kam und seine Storys erzählte, die Leute lagen flach in den Theatern, weil es hat es nie vorher gegeben. Das hat ja auch nachher, als sich das wirklich so durchgesetzt hat, hat sich das ja komplett, nein, ich muss es anders ausdrücken, es haben ja viele andere dann nachher auch auf ihre Art dann auch nochmal entweder probiert oder auch gut nachgemacht oder was Eigenes. Und die waren ja auch alle, fast alle dann in dem Programm von mir gewesen. Der Bülent Ceylan hat mich darauf angesprochen, der Atze Schröder hat mich darauf angesprochen, dass die früher alle da drin waren. Und ich glaube, der Atze sagte, ich kannte jede, ich kannte es auswendig. Ne? Und das war jetzt ja nicht, weil ich jetzt ein so großer Überflieger gewesen wäre. Nein, ich hatte das aufgeschnappt und habe es rausgehauen und das war so knallig, ne? Das fiel rein wie so eine Bombe. Und diese kindliche, bescheuerte Art, wie der Dinge erzählte, ne? War gewissen eine L-Arenal, boah, ne? Das ist geil, ne? Alle Leute voll am Absaufen, ne? und die ganzen Alten sind alle nackt, ne? Und sie stehen am Wälzen, ne? Wälzen, ne? Was weiß ich, was er da gesehen oder gehört hatte. Auf jeden Fall hat er sich so vorgestellt, ne? So wie sich das irgendwie so ein Vorpubertärer erzählen würde. Er war ja einfach so geblieben, sagen wir mal.
Aber du hast ja das Drehbuch von Voll Normal auch geschrieben, ne? Da ist ja 94 rausgekommen, der Film.
Ja, das kam nachher, als das so bekannt wurde auf der Bühne. Wir sind ja dann nachher, die Bühne war, ja, die Bühne ist ja die Mutter aller Dinge, wie wir hier ganz genau wissen. Die kam ja nicht von ungefähr, von der Konstantin, sondern die kam, weil es halt Erfolg hatte. Und ich bin ja von den kleineren Zellen in die mittlere. Als es im Fernsehen gelaufen war, das eine Mal bei Jürgen von der Lippe, wo Tommy auf der Bühne war, ich werde es nie vergessen, ich bin da in so einem Studio, das ist ja normalerweise immer so ein bisschen trocken, erstmal die Atmosphäre, und da sitzen brave Leute, ne, meistens sind es irgendwelche Leute, was weiß ich, der Steuerberater vom Produktionsleiter, oder es sind irgendwelche Bekannte oder ein paar, die auch noch geschrieben haben, aber mit der Zeit werden es dann mehr, so die dann schon so ausgesucht sind. Es sitzen so 60 Leute auf so Holz auf Holzbänken und schauen nach vorn und waren das gemütliche Tempo auch von Jürgen, waren sie gewohnt. Und er hat mich sogar vorher noch mal als normalen Menschen vorgezeigt. Das war vielleicht auch ganz gut so. Hat sich mit mir unterhalten. Und nachher, ich glaube, 10 Minuten später, kam ich als Tommy raus. Es war Schweigen. Die Leute starrten mich an nach dem Motto, was ist das? Ne? Es waren nur zwei Mädels, unvergesslich, ich liebe sie. Die waren genauso wie die Clique von Tommy, wahrscheinlich die Mädels mit so einem schönen blonden Zopf obendrauf zusammengebunden. Das war die Palme. Das war bei uns genannt die Berghammer Palme, weil die Mädels aus Bergheim, aus dem Vorort, die haben das besonders geliebt. Sah auch ganz fesch aus. Und die hatten MCM-Täschchen auf dem Schoß und sie waren gut drauf. Ich kam dahin, um Spaß zu haben. Und als ich kam, die haben gekreischt, weil die haben die Jungs, die ich danach gemacht habe, irgendwo mal auch live gesehen. Ne? Und es waren zwei Mädels, die kreischten sich ab. Der Rest starrte nur auf dieses Ereignis. Der Leiter Abteilung Unterhaltung des Westdeutschen Rundfunks war entsetzt. Ne? Also der schwebte ja, sagen wir mal, in dieser Zeit, das ist schon ewig her, das ist schon 35 Jahre her, da schwebte der noch so in der Weihnachtsdekoration von irgendwelchen Weihnachtsengeln, wo noch so Engelchen aufgehangen wurden. Ne? Und das Wildeste, was ich jemals gemacht hatte, war Michael Schanze.
Und, oh Gott, oh mein Gott, wie wild.
Netter Kerl, ne? Aber ne? So, und das war für ihn natürlich, da gab es natürlich auch dementsprechend auch Zuschauerbriefe.
Ach, ärgerliche?
Die sich entsetzten auf der einen Seite. Und dann war es aber so, dass ganz, ganz viele auch von den Jüngeren hauptsächlich, dass die beinahe zusammengebrochen sind auf dem Sofa und dann haben sich abgerollt vor Lachen. Kreisch, weil es das noch nie gegeben hatte. Und es war eben auch so ansteckend von der Bescheuertheit her. Ich hatte an dieser Sendung, als ich das gemacht habe, ich gesagt, oh Gott, das war es jetzt ja wohl nicht so sehr, weil ja nur die zwei Mädels und alle anderen mich so stumm, ne? Und ich ging, am nächsten Tag bin ich in Alten Wachtesaal in Köln gegangen, so eine Disse, ne? Und ja, die war ja immer so, ja, das war schon eine sehr, sehr gut gemachte Diskothek, da war immer was los. Und wen treffe ich dort? Und der sprach mich direkt an, der eigentlich Assi-Rocker Jürgen Zeltinger. Der ist jetzt hier in Hamburg nicht so bekannt, aber im Rheinraum sehr. Der hatte also eine extrem direkte Sprache auch und war auch sehr verrückt. Und der kam auf mich so, Jung, ne, so auf Kölsch. Ich habe dich gestern im Fernsehen gesehen. Ne? Ich habe dich gestern im Fernsehen gesehen.
Danke für die Übersetzung.
Ja. Übrigens, ich muss nochmal Tantiemen kriegen, ne? Weil das war ja alles von mir. Hat er natürlich auch Spaß gesagt, aber ich konnte es mir richtig vorstellen, wie der gehangen hat und wach, ne? Weil der schon so, der war schon sehr wild drauf. Und dann kamen auch so Leute auf mich zu, ne? Und ich habe das gar nicht so richtig gecheckt. So richtig gecheckt habe ich die Wirkung erst, als ich nach Siegen, dieses beschauliche Städtchen, im Sauerland ist es schon im Sauerland, auf jeden Fall, ein braver Ort in einer braven Umgebung. Und da hatte ich das letzte Mal gespielt, Kleinkunst gemacht vor vielleicht 30 Leuten. Und ich hatte einen Termin dort. Und dann erfuhr ich schon vorher, ja, die haben das verlegt. Und ich kam dahin und da war das draußen. Die mussten irgendwie ausweichen nach draußen. Die hatten jetzt nicht mehr 30, sondern hatten plötzlich, das ging fast an die 1000 Leute, die hergeströmt waren. Und die waren sogar auf die Mauern da, also das war wie so ein Burghof. Und dann sind die auf die Mauern geklettert und wollten sich irgendwie den Wahnsinnigen anschauen. Ich war völlig überrumpelt. Ich wusste das ja auch gar nicht, dass er so eingeschlagen hatte. Ich bin da auf der Bühne und die Leute alle so in fiebriger Stimmung. Und wie der Tommy nachher, ich hatte ja 10 verschiedene Figuren präsentiert. Oder 8 oder 9, keine Ahnung. Und wie der Tommy rauskam, schrien die auf. Die haben Feuerzeuge angemacht. Und das macht man ja normal bei romantischen Songs. Und bei Tommy, ne, wie er sagt, ey Leute, alles klar, ey. Ne, die schrien auf, ne, nur die Stimme. Ich hatte also, ohne das wirklich jahrelang geübt zu haben, ich hatte irgendwo hingeschossen, mitten ins Schwarze getroffen bei den Leuten. Eine Riesenfreude war es bei den Kindern und Teenies, weil diese Sprache, ne, das liebten die so nachzumachen, die Kids, weil das so lustig war und so emotional. Ne?
Und auch zu Hause sicherlich nicht gewollt.
Ey, das ist doch nicht normal, ey, ne? Die Eltern, Und Lehrer waren natürlich jetzt anderer Meinung. Die fanden das jetzt alles eher bedenklich. Ne?
Ja, weil das gefährlich. Natürlich
mal wieder der Untergang des Abendlandes war. Ja. Ne? Aber wir bemühten uns dann, als wir es bemerkt haben, Tommy noch was mehr Stoff zu geben. Er hatte ja als Vater, hatten wir den angenommen, Hausmeister Krause.
Genau,
schon.
Dieter Krause, ne?
Der hieß damals noch gar nicht Krause, der hieß einfach nur Dieter. Mhm. Und der war auch damals noch kein Hausmeister, sondern der war einfach so dieser verknöcherte Vater von dem, der sich immer aufregte über den Sohn. Und der Tommy wieder auch respektlos. Ey, der, ey, mein Alter, ey, mit seinem Dackel, ey, Dackel, blöder Dackel, ey. Er letztens ist zu dem sein Fressnapfen, ne? Vier so fette China-Böller rein, ne? Ey, Krawong, ey, so schwarze Ohren hat der gehabt. Ey, super, ne? Also Tommy war ja immer schrecklich. Und dann hatten wir nachher noch Lisbeth, auch die Mutter, das sind Figuren, die man kennt aus der Sendung Hausmeister Krause, die ich damals alles so selbst auf der Bühne, natürlich war das dann anders, gespielt habe.
Und die Schwester von ihm hast du ja auch entwickelt.
Schwester Carmen, also wir waren so, das wurde der Kult um diese Asi-Familie, der wurde verbreitet, die sich rasant, weil es das noch nie gegeben hatte und viel Spaß versprach und eben auch in einer Zeit, wo alles immer, ja, die Kabarettisten waren halt, ne, was ja nun mal auch ihr Geschäft ist, die waren immer sehr politisch und sie bemühten sich darum, es waren eben noch freundliche, gebildete Menschen wie Hans-Dieter Hüsch unterwegs, ne, oder Hildebrand, die natürlich auch, das ist natürlich auch mit mir nicht so vergleichbar. Es gab noch Otto, den es immer gegeben hat. Ne? Otto war immer Otto, aber er war
ja. Das war ja was anderes. Das war ja nicht diese Prollig-Schiene. Ne? Das war ja eher die.
War eine andere, ganz andere Nummer.
Ja.
Es war eben etwas ganz Undefinierbares, Neues und das sprach sich wie ein Lauffeuer rum. Es hat ja damals noch gar kein Internet in dem Sinne gegeben. Das heißt.
Nee, 94 war noch nicht viel
los. Wir mussten noch nicht mal plakatieren. Wenn die Leute rausgekriegt hatten, dass wir irgendwo waren, das sprach sich so blitzartig rum. Wir konnten einfach irgendwo hingehen, war rums, 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 alles voll. Wir hätten auch damals sofort sowas wie eine Sporthalle machen können, so. Da hatte ich aber immer Angst davor. Ich sagte, nee, ich will die Leute nicht, ich will die was näher haben. Und habe lieber dann in Köln 35 Mal im E-Werk gespielt. Es war aber ein riesiger Ansturm da drauf. Und es war wie ein Rausch. Wir sind durch die Bühnen gezogen und nachdem wir dann dieses Chaosprogramm, Dackel mit Sekt, nachdem wir das so, ich glaube, 2 Jahre oder so haben wir das gemacht. Und irgendwann bin ich mit meinem Freund Dirk Seemann, Moderator, auch Sportmoderator geworden später, ich durch die Gegend gesagt, ich muss noch irgendwas da machen, der Zugabe. Ich brauche noch eine gute Zugabe. Irgendwann kamen wir drauf und haben gesagt, ja, wir bringen noch mal eine Schwester. Und dann hatten wir die Schwester vom Outfit, natürlich die Palme, ne? Die gute Bergheimer Palme hatten wir und dann habe ich das so Stoffleggings angezogen. Das ist natürlich bei mir als Mann, wo ich dann auch jetzt nicht der Kleinste bin und so weiter und auch kräftig gebaut, ist es natürlich, hat seinen eigenen komischen Effekt. Hatte dann so ein bisschen Bauch frei, was auch ein bisschen anders aussah als bei den wirklichen Mädels und dann so ein Jäckchen, so ein buntes, das war damals halt einfach in. Und die war eigentlich noch assiger als Tommy selbst. Ne? Ich werde es nie vergessen. Also die Leute haben ja gar nicht mehr damit gerechnet. Die haben gedacht, ja, wir haben es gesehen, geil, geil, geil. Die waren ja auch super aufgedreht. Ne? Und dann kommt die Zugabe. Ich habe erstmal eine andere Zugabe gemacht. Und dann komme ich mit der zweiten Zugabe. Da komme ich in diesem Outfit an. Die hatte noch über die Leggings so Cowboystiefel an. Und das waren diese Leggings mit den Löchern, die waren damals Mode, also man zeigte was Fleisch irgendwie, ne? Und dann so einen breiten Gürtel mit so fetten Applikationen drauf, alles cheap und schön ordinär. Und dann hatte ich diese Perücke auf mit diesem Zopf. Ich bin nur rausgekommen, da kreischten die Leute auf, die sind beinahe gestorben, weil die wussten genau, was jetzt kommt. Sie wussten, dass es Ich kam gar nicht dazu anzufangen, weil die wussten genau, oh Gott, nein.
Tommys jetzt Schwester.
Das auch noch. Tommy hat eine Schwester. Die kam mir schon, hatte mein Bruder gesehen, die asoziale Sau, ne? Das hatte dreckiger Auspuff auf meine MCM drauf. Und die MCM, muss man dazu sagen, war so eine Tasche, da hat sie sich das selbst draufgeschmiert mit Filzstift, weil sie sich eine echte MCM nicht hatte leisten können oder wollen, hat sich die selbst gebastelt, ne? Und das war ja alles noch komplett neu, ne? Alles, was danach kam, auch die anderen Comedians, die gab's einfach noch nicht, ne? Die haben sich dadurch inspirieren lassen, also zumindest die, die ungefähr auf diese Welle gekommen sind. Aber damals gab's überhaupt nichts, was dem geähnelt hatte. Die sind beinahe vom Stuhl gefallen. Hysterisch. Hysterisch war's. Auf jeden Fall, die Schwester, ne, wie die kam, hat dann ihre Story erzählt. Da war Ende im Gelände. Da war wirklich Ende im Gelände.
Und die hat ja auch im Film, also da hast du die ganzen Rollen ja auch wieder aufleben lassen und aber besetzt, oder?
In ja, diesem ich Voll Normal.
Ja, genau. Ja, du, wer weiß, also bei Voll Normal, ich meine, da hat ja Veronika Ferres und Katja Flint haben damit gespielt.
Veronika Ferres war das Gaben. Das finde ich, hat sie sehr gut gemacht. Die kam so richtig, das kann sie auch, ne? Die kam so richtig
ordinär,
sagen. Ja, sie kam so richtig volkstümlich daher, so richtig überzeugend, ne?
Weil nach diesem Film, dann ging es ja los mit Hausmeister Krause, ne? So 5 Jahre danach. Also ja, für uns als Außenstehende, ne? Also wenn jetzt 94 der Film Voll Normal rauskam, dann ist der ja nicht 94 gedreht, sondern das ist ja, hat ja eine andere Vorlaufzeit gehabt alles und sicherlich auch eine andere Anlaufzeit.
Und wir haben erst dieses Programm Danke mit Zweck gemacht, dann kam ich mit Voll die Disco, so hieß das damals, das Programm, wo ich meine ganzen Nachtschwärmereien verarbeitet habe. Das war sehr, sehr erfolgreich auch. Und da sind wir ja nur noch durch so große Clubs und Hallen gezogen. Auch da habe ich immer so einen Stopp gemacht, weil ich wollte nicht in die ganz großen Dinge rein, wo du dann nur so Bildschirme hast und sowas. Das finde ich eigentlich blöd. Du musst irgendwie auch den letzten Zuschauer, finde ich, irgendwie noch anspielen können. Und danach, ja gut, das war schon, also ein Produzent von der Kurzszene, der Hermann Weigel, der war bei uns im Programm, der hatte sich, weil er eben interessiert ist und dann auch irgendwas gelesen hat und man sagte, naja, es hört sich aber interessant an, war wohl mal in der Vorstellung, hat sich das angeschaut und dann hat er die Idee bei der Konstantin eben auch was promotet, ob das nicht interessant sein könnte. Und irgendwann kam er mit dem Bernd Eichinger selig, kam er bei mir in die Vorstellung rein. Und der Bernd war ja ein Punk. Er hat auch Filme gemacht, Der Name der Rose, Die hohe Kultur. Aber er hatte einen Heidenspaß auch daran, sowas zu machen. Er ging in alle möglichen Richtungen. Und das hat er nicht nur gemacht aus Opportunismus, sondern weil er das wirklich selbst auch genoss, weil er das wollte und das auch, ich meine, der radikale Ansatz von Voll Normal oder solchen Filmen, der hat ihn auch inspiriert und da hat auch sehr für selbst gesorgt. Also mit die schlimmsten Szenen in Ballermann 6 zum Beispiel wurden von Bernd Selig selbst befördert oder sogar erdacht. Ich sag mal, es gibt eine wirklich sehr bekannte Szene aus dem Film Ballermann 6, also für die, die ihn gesehen haben. In dem Flugzeug, mit dem wir nach Mallorca fliegen, die Jungs, die nehmen, ohne es böse zu meinen, den ganzen Flieger auseinander. Und nachdem sie, ich weiß nicht, was alles schon angestellt haben, irgendwann passiert's und Tommy muss reiern. Und reiert über das ganze Flugzeug, über die ganzen armen Passagiere her. Und das, da habe ich noch gedacht, ja, ich weiß nicht. Und der Bernd sagte, das war Bernd Eichinger's Idee. Sagte mir auf seinem Bayerisch, ich kann es ja so. Du, Tom, eine Sache musst du noch machen. Ne? Du musst die zureiern. Nee, wirklich, Tom, du musst das machen. Das ist grausam, aber wir müssen das machen. Ja, weil das ist so grausam, du kannst nicht weg. Du sitzt da gefangen und da reiert der dich zu. Das müssen wir machen. Da funkelten seine Augen vor Vorfreude. Und der Film war wirklich hart am Wind gesegelt. Der war wirklich auch radikal.
Wie war das denn beim Drehen? Diese Reiher-Szene.
Naja, das kannst du ja schon so machen. Weißt du, hast du einen
Schlauch. Ja, aber trotzdem, ich meine, irgendwas muss ja fliegen, ne? Also.
Das ist ja letztendlich dann für Erbsensuppe oder irgendwas.
Ja, aber trotzdem, ich weiß nicht, ob ich Bock hätte, Erbsensuppe.
Es ist schon grauselig gewesen. Aber der Film, der war wirklich, der war ganz hart am Wind gesegelt, wie ich schon sagte gerade. Also er war natürlich, ich sag mal, guter, schlechter Geschmack, so würde ich es mal ausdrücken. Es war schon ein Zerspiegel dieser Welt. Und das hat sehr, sehr viel dazu getan, um so einen eigenartigen Kult auch um den Ballermann 6 zu gründen. Es war so, das ging ja alles schon los, das hatte der Bernd sehr gut im Gefühl. Das war ja ein kultischer Ort früher, ein kultiger Ort, wo man wegen auch der Zahnarzt mit seiner ganzen Praxis hinfuhr und die haben sich da fröhlich Sangria einmal gegeben am Strand. Das war aber noch nicht so wild. Wild wurde es erst, als in der Sommerflaute zum Beispiel RTL Explosiv oder da von Sat.1 oder wem auch immer, Pro7, die wussten nicht, was sie machen sollen. Ja, was? Na gut, dann fahren wir nach Mallorca. Da ist doch jetzt dieser eine Ort da. Und dann haben sie gelauert, bis irgendwas Schlimmeres passierte. Wenn irgendjemand dann im Sof in der Hecke, wenn die da übereinander gefallen sind, was bestimmt nicht so oft vorkam, aber irgendwann halt mal ja, da war flugs das Kamerateam dabei und hielt drauf. Ne? Und dann sahen natürlich die richtig Wilden erst, Moment mal, haben sich gedacht, oh, da bin ich dabei, ne? Die haben es eigentlich erst beflügelt und das Ganze
die kam haben die dahin so gebracht, ja. Mhm.
Und wurde eigentlich dann auch, das kriegte dann auch, was früher eine rein Kultangelegenheit, die auch ganz harmlos war, das kriegte so einen Anruf des der Kulturschande, ganz schlimm und mein Gott und dann natürlich noch wir Deutschen im Ausland, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ne, was sind wir wieder schlimm, ne? Das Geheul ging natürlich dann auch direkt wieder los. Und dann sagt der Bernd, wir müssen den Film im Oktober rausbringen. Das sagt er dann so. Tom, der muss raus, sonst ist es zu spät. Das ist jetzt, ist das gerade im Flow. Jetzt müssen wir das machen. Der hat ein ganz sicheres Gespür dafür. Und genauso war es auch. Wir kamen zu einer Zeit, wo die schon alle sich die Mäuler zerrissen hatte über das Schlimme von Ballermann. Allein die Ankündigung, dass Konstantin einen Film macht über Ballermann 6. Das war schon ein Angriff auf den guten Geschmack, sondern desgleichen. Und die Filmkritiker oder was weiß ich was, ne, waren entsetzt. Ne? Wie kann man nur, ne, dass man dem auch noch, wie man so schön sagt, dass man dem auch noch einen Raum gibt, ne, dass man dem noch einen Platz gibt, dass man das überhaupt, also es war entsetzlich, es war wieder alles ganz entsetzlich. Dann kam der Film und der Film hat die Erwartungen in der Hinsicht voll erfüllt. Er hat ja mit dem schlechten Geschmack seine große Freude gehabt und auch getrieben. Und auch Leute, die den Film nie gesehen hatten, haben sich empört. Ne? Brave Zeitungen haben sozusagen Kreuze aufgestellt. Ich weiß noch, bei mir in Köln, im Stadtanzeiger, ne, ein Leitartikel über, wie schlimm das alles wäre. Ne? Fairerweise haben sie nachher irgendwann mal im Lokal dann noch geschrieben, wie sehr die Leute sich darüber amüsiert haben. Aber es war erstmal, sogar der Konsul aus Mallorca hat sich gemeldet, ne, dass es zum Kotzen wäre, ne, zum Erbrechen. Damit hat er natürlich den Film ganz gut getroffen. Ne? Und es war genau, und das war das Lustige dabei, zu einer Zeit, als Mallorca feiner werden wollte, auch fürs Ausland feiner erscheinen wollte. Es war damals ja noch, wollten sie gerne den guten Boris da haben, den hatten sie ja auch, ne, auf der Insel. Und da wollten sie Supermodels da haben und also die schöne, schicke Welt für die Reichen.
So gekriegt haben sie Tommy.
Und darum waren sie natürlich, also waren entsetzt, ne, dass so ein Film, ich weiß gar nicht, warum sie so viel Bedeutung angemessen haben. Also ich meine, das war nichts anderes als eine verrückte Komödie. Aber Kinofilm ist Kinofilm. Der Film wurde mehr oder minder verboten auf Mallorca. Der kriegte Mallorca-Verbot. Den haben sie nur unter den Tresen. Ich meine, gut, die Spanier haben das ja kaum gesehen. Aber sie waren wirklich empört. Empört. Ne?
Und du hast ja auch so eine riesige Fangemeinde, richtig? Also du hast ja auch so urzeitlang Fans von deinen Charakterfiguren.
Mein ältester, wirklicher, treuester Fan ist ein Hamburger. Ein Hamburger, der jetzt auch am Sonntag zum dritten Mal wieder meiner Vorstellung kommt, der gute Bulli Krechel, ich darf seinen Namen nennen, der selbst auch künstlerisch etwas unterwegs ist. Er macht nämlich, er zeichnet auch, es macht sehr, sehr schöne Zeichnungen von so selbst erfundenen Figuren. Er hat mir auch viele schöne Kalender gemalt. Und das hat so seinen ganz eigenen, witzigen, knuddeligen Stil, würde ich mal sagen.
Der kommt immer in deine ganzen Vorstellungen, egal wo, oder?
Der Bulli ist von Hamburg damals, und das ist schon jetzt ja wirklich schon Jahrzehnte her, ist er manchmal in Nachtzug, am Tag ist er von Hamburg zum Beispiel nach München mit dem Zug gefahren, ist in der Nacht wieder zurückgefahren nach der Vorstellung. Und das hat er nicht nur einmal gemacht, das hat er von einem Programm 15 Mal gemacht, 20 Mal gemacht. Und er hat sogar ein kleines Archiv angelegt. Und wenn ich irgendwas brauche, irgendwas, und ich sage, verdammt nochmal, wo habe ich das hingelegt? Oder was haben wir denn damals noch gemacht? Im Zweifelsfall rufe ich Bulli an und sage, Bulli, kannst du mir vielleicht helfen? Ja,
und was tut er dann? Gibt es eigentlich irgendein Fangeschenk, wo du dachtest, also das sehr auffällig war oder sehr, weiß ich nicht?
Ja, allerdings. Ich habe damals, kam eine Mutter mit ihrem Sohn, kam bei mir in die Vorstellung, und die Mutter überreichte mir dann aus Witz so selbst gestrickt Peniswärmer. In verschiedenen Farben.
Vor ihrem Sohn.
Ja, der guckte so, grinste so dazu. Der war ja noch sehr jung, so vielleicht so 13, guckte so ein bisschen weg nach dem Motto, ne? Und natürlich war das lustig und auch lustig gemeint. Was genau sie jetzt damit bezweckt hatte, weiß ich nicht. Aber es war auf jeden Fall ein ungewöhnliches Geschenk.
Aber ansonsten, Chris, sonst wahrscheinlich doch eher so normale Sachen, auch was mit Dackeln oder du hast doch bestimmt wahnsinnig viele Dackelgeschenke gekriegt,
Dackelgeschenke,
oder?
Dackelgeschenke habe ich reihenweise bekommen, in allen möglichen Formen habe ich gemalt, gezeichnet, dann wirklich so richtige kleine Dackelmonumente und
du hast aber noch nie einen eigenen Dackel gehabt, oder?
Ich habe keinen eigenen Dackel gehabt. Ich hätte es natürlich immer gern getan, aber dadurch, dass ich so oft unterwegs war, habe ich gesagt, der arme Hund, kann ich dem auch nicht antun, weil du kannst ja nicht überall ihn mitnehmen.
Nee, leider nicht.
Mich fragen jetzt ja bei dem Theaterstück auch Leute oft, ja, wo ist mit dem Dackel, kann er nicht mitmachen? Ich sage, wie stellt ihr euch das vor? Habt ihr gedacht,
Bühne?
Der spielt dann so eine Szene mit und der kommt dann daher und springt wieder runter, wann du das willst. Das ist für die Tiere der reinste Stress, wenn die in so einem Saal sind und
600 Leute da gucken und klatschen und schreien. Und.
Ja, natürlich.
Mhm. Ja, und da hätte man auch zu Recht den Tierschutz so hier vor der Tür stehen. Da hätte ja, wenn so ein, weiß ich nicht, ein Elektrodackel mitspielen müssen. Ich finde, ihr habt das sehr gut gelöst.
Wir wollen es nicht verraten, wie,
genau.
Aber...
Ihr habt es gelöst. Ich finde, und zwar die ganze Zeit... Ist er mit dabei?
Er ist präsent.
Ja. Er ist die ganze Zeit, ist der Dackel präsent. Also alle Dackelliebhaber werden auf ihre Kosten kommen, die das damit verbinden. Du bist ja auch ein großer Willem Busch-Fan und hast auch mit deinem Sohn zusammen. Der ja, muss man dazu sagen, der ist ja jetzt 15, richtig?
Jetzt ist er 15 geworden.
Ja. Da habt
ihr
ein Buch
auch hier schon in Hamburg und... Das war zum zweiten Mal, dass er überhaupt in Hamburg war. Beim ersten Mal hat er nur ganz kurz einen Hafen gesehen. Diesmal war ich mit ihm auch nochmal am Fischmarkt. Ne? Dann habe ich eine Alster-Rundfahrt.
Jetzt kennt er ja alles.
Alster-Rundfahrt habe ich mit ihm gemacht. Er war hier in dem schönen Theater im Fährhaus. Das muss man ja auch gesehen haben. Und hier ist natürlich auch eine sehr schöne Gegend in Winterhude. Ne? Das ist ja auch, da kann man schon ganz gut wohnen, würde ich mal sagen. Und dann waren wir am Rathaus, sind ein bisschen durch die Stadt gelaufen. Also er hat schon ganz guten Eindruck bekommen.
Vor 2 Jahren habt ihr das Buch rausgebracht, oder?
Das Buch, Mats und Murat. Also das sind eigentlich so wie Max und Moritz in unserer heutigen Zeit. Das haben wir rausgebracht. Nee, das ist schon ein paar Jahre her. Aber das war immer so eine Art Vater-Sohn-Projekt, hobbymäßig. Wir nehmen es oft mal mit oder stellen es auch im Theater mal hin. Es ist ja ganz ähnlich im Stil. Es ist ja gezeichnet, nicht von uns selbst, sondern von Karl-Heinz Schröer, der das sehr, sehr gut kann. Der kann wunderschön Karikaturen machen. Und es ist auch in dieser Dichtform gemacht, wie bei Wilhelm Busch, ne? Mats und Murat, diese beiden so ungefähr. Und die machen eben ihre Streiche genauso, wie es damals Max und Moritz gemacht haben, nur auf moderne Art. Da geht es natürlich um Handys, da geht es um Versuche, bekannte Rapper zu werden. Da wird der Chihuahua einer Schickimicki-Frau, der wird mit Luftballons in die Luft gelassen. Solche Dinge hacken die sich aus. Und sie haben mit einem Hausmeister richtig eine tödliche Fehde. Nicht wirklich tödlich, aber immerhin.
Aber nicht mit Hausmeister Krause.
Das kann man sich dann überlegen.
Denken, ne? Wie man will. Geht Hausmeister Krause eigentlich irgendwann in Rente?
Tja, der Krause an für sich, ich habe ja immer gedacht, jetzt müssen die Leute sich ja mal satt gesehen haben. Aber das habe ich schon vor 10 Jahren gedacht. Aber es ist nie dazu gekommen. Das Publikum hat wirklich dieses Stück, Hausmeister Krause, lebst noch zweimal, das Theaterstück, das haben sie eingefordert sozusagen. Nachdem Krause im Fernsehen ein paar Jahre nicht mehr gelaufen ist, kamen die Leute schon, die haben das wirklich gefordert. Die haben gesagt, Tom, du musst jetzt wieder das machen. Und ich hatte mich schon gewundert, ja, können Sie den Krause immer noch sehen? Doch, sie haben das gefordert, wirklich eingefordert. Und wir haben dann hin und her überlegt, was können wir machen, was können wir schreiben. Wir haben erstmal probiert, den Krause ganz woanders hinzustellen, damit mal was neu wäre. Und da komme ich mal während der Schreibarbeiten, wo wir nicht mehr richtig weiterkamen, laufe ich in den Kiosk rein und die Chefin war so eine Deutsch-Türkin, die erkannte mich und sagte, nein, da gibt es nicht. Krause, du bist Krause. Ne? Oh mein Gott, habe ich so gelacht, mich trenne, die Backen runtergelaufen, die ganze Schminke weg. Ne? Bitte, wann machst du wieder? Bitte, bitte, alle, die Krause und die ganze Familie. In dem Moment war mir plötzlich klar, ich denke viel zu viel. Ne? Was, die Leute wollen Krause-Familie so sehen, wie sie die kennen? Natürlich mit einer neuen Geschichte, aber ansonsten wollen sie die Familie wieder haben, sie wollen den Krause wieder haben, so wie sie ihn kennen und nicht etwa mit, ich weiß nicht was für ausgehackten Neuigkeiten.
Ne? Ja, keine Adaption.
Und so sind wir zu einem Krause-Klassiker gekommen. Das Stück hier, das könntest du genauso gut in 5 Jahren wieder spielen, das ist zeitlos. Ne?
Wie gute Komödien immer sind.
Ach, danke schön.
Sie sind dann zeitlos. Also dann würde ich mal sagen, wünsche ich Herrn Krause ewiges Leben. Also er wird auf jeden Fall unvergessen bleiben, egal wann du ihn mal in Rente schickst oder nicht.
Ich muss mit Sicherheit nach diesem Programm, was wir jetzt ja bald 500 Mal gespielt haben, oder vielleicht ist es einer unserer Tage hier, ist vielleicht ein 500. Mal. Ich werde darauf natürlich aufbauen, nochmal ein neues Krause-Stück schreiben müssen. Ich weiß, dass die Leute einfordern werden. Und die fragen jetzt ja zum Teil schon danach. Ja, was kommt denn danach? Was kommt denn danach? Wann kommt denn ein neues Stück raus? Ne? Nur, da muss ich mir auch wirklich was Gutes einfallen lassen, weil das hier ist sehr, sehr gut angekommen. Und jetzt sind die Leute natürlich verwöhnt.
Ja, dann würde ich mal sagen, wünsche ich dir ungrenzenlose Kreativität. Und ich würde nämlich jetzt mit einem Zweizeiler von Wilhelm Busch nämlich enden. Und zwar, bemüht dich nur und sei recht froh, der Ärger kommt schon sowieso.
Ja, da hat er noch einen schönen Spruch. Es gibt ja mal, die Freude flieht auf allen Wegen, der Ärger kommt uns schnell entgegen. Oder sowas.
Ne? Gerne entgegen. Ja.
Gerne entgegen.
Genau.
Der Ärger kommt gerne.
Genau.
Und er hat so recht. Ne?
Danke fürs Gespräch.
Ja, sicher.
Einen kurzen Einblick in unsere jeweilige Podcast-Folge erhalten Sie auch über unseren Facebook- und Instagram-Account. Schauen Sie doch mal vorbei, denn wer die Komödie kennt, wird Abonnent. Bis zur nächsten Folge wünsche ich Ihnen viele Anlässe zum herzhaften Lachen, Zeit zur Entspannung und jede Menge Spaß im Alltag. Bis dahin, Ihre Britta Duhr.